Er ist der offizielle Botschafter der World Peace Parade und hat dafür auch die aktuelle Hymne produziert. Die World Peace Parade ist ja der offizielle Nachfolger der Love Parade. Sein Manager ist Thomas Stein, den viele noch von Deutschland sucht den Superstar kennen. Einmal die Woche legt Kai am höchsten Turm in Frankfurt auf, was dann auf Radio Frankfurt und einigen anderen Radiosendern gespielt wird. Und heute ist er zum zweiten Mal zu Gast bei mir in Thomas Foster Musikproduktion. Ja, mein Name ist Thomas Foster. Herzlich willkommen, Kai. Du hast so viel analoges Equipment in deinem Studio rumstehen, wie ich es von wenigen kenne. Das ist echt faszinierend. Erzähl doch mal ein bisschen was über dein analoges Equipment und wofür du das genau einsetzt.
Du bist jetzt klar, das wird wieder ein längerer Tick, was ich jetzt erzähle.
Das wären drei Folgen.
Also du hast eingangs schön gesagt, ich arbeite mit Pro Tools 12 Ultimate. Und ich bin auf Motus eigentlich rüber, weil Leute von der Pop-Akademie mir gesagt haben, von Logic, geh bitte weg mit dem, was du machst, mit viel Outboard und Einpflegen und Latenz ausgleichen, ist Pro Tools für dich besser. Du hast auch noch eine richtige Bandmaschine, da sind wir auch gerade bei der 2 Zoll dran, die 24 Spur. Das macht alles mehr Sinn. Also bin ich irgendwann umgestiegen und habe dann mit dem Mike Hofer von SMM dann natürlich auch den absoluten Spezialisten kennengelernt und der mich in die Pro Tools Welt auch mit eingeführt hat und mir auch viel, viel Support am Anfang gegeben hat, bis ich mit dem Programm wirklich gut klarkam. Ja. Weil das ist auch sehr umfangreich, wie du dir vorstellen kannst. Und wenn du 25 Jahre lang Logic machst, dann ist das echt eine Umgewöhnung. Aber ich war sehr begeistert, wie das Ganze funktioniert und bin auf Pro Tools 12 Ultimate umgestiegen. Ultimate deswegen, weil ich hier die Avid einbiete, also diese Konsole mit 32 Federn. Ich habe nochmal 16 Feder dazu, weil ich einfach noch mehr Kanäle brauche auf der ersten Ebene. Ich kann natürlich auf mehreren Ebenen bis 128 Spuren erzeugen und die auch an diesem Pult rausarbeiten. Dieses Pult ist eine DAW, ja, das heißt, sie funktioniert digital. Alles, was ich am Rechner mache, macht der Fader auch sofort. Alle Sachen, die ich im Bus oder Augsweg mache, ebenfalls. Aber das Spannende ist halt, ich habe das komplette Monitoring. Ich kann hier 5.1, DTS, alles mischen. Und was jetzt auch sehr spannend ist, weil das ist die Zukunft für alle Produzenten, ich kann jetzt auch mit Dolby Atmos arbeiten, weil es geht gerade los mit Dolby Atmos. Ein sehr wichtiges Ding. Und auch wenn viele sagen, braucht man nicht. Klar, wenn du Home-Recording-Studio machst, musst du es nicht haben. Aber wenn du Songs machst und da sollen Musikvideos gemacht werden, das musst du schon vernünftig kodieren. Ja? Das muss schon so sein, dass du das auch hochklassig anbieten kannst. Also zum Beispiel für Gary Baker jetzt muss ich hier alles rausfahren, dass das auch Richtung Atmos funktioniert. Ja? Und also das ist auch eine ganz wichtige. Das wäre zum Thema Pro Tools. Dann ist für mich wichtig, also ich nehme nicht nur Mikrofone auf, das ist 10% meiner Arbeit hier im Studio. Ich produziere richtig. Das heißt, ich bin als Komponist und als Texter auch natürlich mit tätig, wo ich viel geilere Textschreiber habe, wie ich das bin. Aber ich muss überall meinen Senf dazugeben, weil ich will ja auch mitverdienen. Einfach nur ehrlich. Nein, und dann kommt mein Outboard-Equipment. Also fangen wir mit der Bandmaschine an. Die ATP80 von Tascam habe ich mir deswegen geholt. Das ist die alte Maschine auch vom Costa Cordalis. Das habe ich damals aus dem Studio ausgebaut, wo das Studio im Schwarzwald aufgelöst worden ist. Das sind Viva La Noche, DJ Bobo, Everybody und schon die ganzen Sachen, die ganzen großen Hits drauf produziert worden auf der Maschine. Ich habe auch die originalen Masterbänder hier noch von allen Dingen.
Oh.
Die habe ich auch noch mit dabei. Ich habe also alles, was Costa gemacht hat, auf 2 Zoll 24 Spur hier. Ich habe die Maschine also wirklich general überholen lassen. Der Techniker von TEAC Deutschland, sprich Tascam, war hier bestimmt dreimal hier, bis die Maschine das wieder getan hat, was sie tun soll. Im Pro Tools habe ich das so eingebunden. Ich habe also speziell nochmal 24 Eingangskanäle und Ausgangskanäle, analog wie digital, die ich mit einem Tastendruck die komplette Bandmaschine mit 24 Spuren sofort im Pro Tools habe. Alles. Mache ich gern, weil ich bin einer der wenigen, der mit der 2 Zoll halt noch die ganzen Sachen digitalisieren kann für die Leute. Ist nett, bringt ein paar Euro. Aber hauptsächlich meine Arbeit ist, wenn ich fertig bin beim Aufnehmen, meine Vocals sitzen, meine Vocals getuned sind, alles fertig ist, nach Melodyne etc., schiebe ich die Vocals erstmal über die Bandmaschine. Diese richtige Bandsättigung. Leute, seid mir nicht böse, für alle Freunde der Plugins, ich will euch jetzt nicht verärgern. Das ist Scheißdreck. Das ist eine Simulation, die das nie machen kann, was die Bandmaschine wirklich macht. Und die macht so eine Hinterbandkontrolle. Das heißt, wenn das Band vorbeigelaufen ist, greift er es sofort wieder ab und schickt es als neue Spur ins Pro Tools wieder zurück. Der Gesang wird tiefer, wird breiter, wird weicher. Und das mache ich nicht nur da. Also ich mache das auch bei Gitarren. Ich habe jetzt mit dem Early gerade aufgenommen, ist der Gitarrist vom Udo Lindenberg und Lake. Der hat mir eine Gitarrennummer eingespielt für Paso Doble. Dann läuft das über die Bandmaschine. Wenn ein Bassist wie Wolfi Ziegler, das ist der Bassist von Herbert Grönemeyer, mit dem ich viel arbeite, wenn der einspielt, dann will ich seinen Bass, ja, seinen alten Hofer-Bass oder irgendwas, den will ich einfach über die Bandmaschine hören. Wenn ich eine dicke Snare brauche, weil ich für Nosy Katzmann ein Singer-Songwriter-Album produziert habe und da sind richtige Schlagzeuge drin, weil Ralf Kuske von den Möhnesöhnen Mannheims das Schlagzeug eingespielt hat, dann läuft das ganze Drumming hier über die Bandmaschine.
Ja.
Dafür ist die Bandmaschine. Und so haben auch so ein paar Künstler dazu, warum ich das immer mache. Und die lieben das, dass ich es genau so mache. Weil beim DJ denkt man immer, ja, es muss nur laut sein und es muss drücken. Ich bin eher die verwöhnte Diva. Also das heißt, ich habe es eher gut klingen. Laut kriegst du es immer mit digitalen Plugins. Dann kann ich hinterher mein L2 drauf machen, Isotope 9 Advanced oder wie die ganzen Kisten heißen. Das kann ich alles in Slay digital drauf machen. Tiefe und Breite wirst du mit Plugins niemals hinkriegen. Er macht es laut, aber er macht es schmal. Er macht es nie in die Tiefe und das ist einfach so. Und deswegen kommen ja Plattenfirmen auf mich zu und sagen dann wie Warner oder Casey, tust du mir einen Gefallen, wir schicken dir die Spuren von dem Jungen, das ist geil, aber das ist zu Hause mit Plugins gemacht worden, wir brauchen es richtig produziert. Dann habe ich die Sachen hier und dann gehen die über die Kisten. Ja, da geht ihr erstmal über die Bandmaschine, dann geht's weiter. Wenn ich Gesang aufgenommen habe, was hat übrigens der Billy King so schön gesagt? Ich habe deinen letzten Podcast sehr, sehr interessiert verfolgt. Ich fand ihn phänomenal. Ihr solltet da auf jeden Fall reinkommen. Ich glaube, beim nächsten bin ich auch dabei.
Du sprichst jetzt nicht vom Podcast, du redest von Mutant Sessions, genau, wo das letzte Mal der Billy King auch als Gast war, der davor schon auch im Podcast war, logischerweise. Und richtig, wenn du das gerade an der Stelle erwähnst, der Kai war Gast in Mutant Sessions.
Genau.
Googelt das mal oder schaut mal auf YouTube. Möglicherweise ist es, wenn ihr das jetzt hört, bereits online. Ich kann es gar nicht sagen. Mutant Sessions in der zweiten Folge. Da ist Kai Soffel, alias DJ Casey, unser Gast. Und da seht ihr auch mal sein cooles Studio. All die Dinge, über die wir jetzt reden, könnt ihr euch da auch anschauen. Und wir sehen auch ein bisschen, wie der Kai in Pro Tools arbeitet und schauen ein bisschen in seine Sessions rein und so weiter. Also, wenn es noch vor uns liegt, dann verpasst das nicht. Wenn es hinter uns liegt, dann könnt ihr es euch rückwirkend jetzt anschauen.
Absolutely.
Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Du wolltest gerade sagen, dass du irgendwas bei Billy gesehen hast, was du interessant fandest oder so. Irgendwo da warst du gerade.
Ich fand das mega, mega interessant, wie Billy zum Beispiel auch an die Vocals geht. Er macht es nämlich absolut richtig und daran merkt man, dass es ein Vollprofi ist. Du solltest beim Aufnehmen nicht alles zuknallen mit Plugins und hin und her. Früher hat man das gemacht. Früher hat man irgendeine Neve-Konsole gehabt, eine VR oder eine alte 4000er SSL da stehen. Da hattest du dann eine 24 oder 48 Kanäle und da war Schluss, weil du brauchtest auch eine Bandmaschine und da war Feierabend. Also musstest du dich konzentrieren, dass du so viel wie möglich beim Aufnehmen schon mit auf die Aufnahme drauf kriegst. Was natürlich in der Konsequenz ist, wenn hinten was drauf ist, drauf. Das kannst du nicht mehr runternehmen. Ja, das ist einfach so. Und ich nehme genauso wie Billy auf, und das fand ich sehr beeindruckend, gutes Mikrofon. Ich bin auch ein Neumann-Fan, ich habe auch ganz viele Neumänner. Ich habe aber auch Brauner, VMX und sowas. Und auch C12, VR und sowas von AKG, also die wirklichen richtig geilen Röhrenmikrofone. Da haben wir schon einiges. Aber ich versuche beim Aufnehmen so wenig wie möglich zu machen. Und dann geht's bei mir los. Also in der Regel mache ich Standard-Setup, geht's bei mir los im Aufnahmeraum. Ich habe also einen richtigen Aufnahmeraum auch. Und da hängt ein U87IA. Das ist immer erstmal Standard. Das stelle ich hin und da lasse ich ihn erstmal mit singen. Und höre ich mal, wie es klingt und danach wechsle ich nach der ersten Pilotspur. Entweder sage ich, nee, wir nehmen jetzt einen Brauner oder wir nehmen jetzt einen AKG und dann wechsle ich durch. Aber in der Regel erstmal All-Time-Waffe ist immer U87. Funktioniert immer. Da geht es bei mir einfach in so einen Avalon 737 rein mit vier Röhren Dann wird der Mix schon angereichert. Ich lasse ihn nur so ein bisschen einkomprimieren, damit der Künstler, wenn er einfach zu nah dran geht, einfach, dass man nicht zu viel Übersprechung hat. Weil ich nehme sehr gern mit Near Voice auf, also auch gern mal mit Raum. Wenn sie schreien, musst du das natürlich machen und alles zuziehen. Aber in der Regel sage ich immer am Popschutz, bitte eure Nasenspitze darf den ab und zu mal berühren. Dann weißt du, dass du auch die direkte Besprechung hast da rein. Da mache ich übrigens auch so einen kleinen Trick. Ich nehme nicht nur mit einem Mikrofon auf, ich nehme immer mit zweien auf. Mhm. Ich habe immer ein zweites U87, was davor steht, was ungefähr 20-30 Zentimeter tiefer ist. Und das steht vorm Brustkorb. Mhm. Ich nehme ein Brustkorb-Mikrofon auf. Und das ist eigentlich ganz witzig.
Nimmst du aber auf deiner eigenen Spur auf, damit du später noch entscheiden kannst?
Genau, mit einer eigenen Spur, einen eigenen Kompressor. Dann habe ich hier noch einen Focusrite Red 7. Und der ist dafür genau richtig. Ein sehr schneller Kompressor von Focusrite. Da brauche ich natürlich dann kein De-Easing oder so. Ich ziehe den Kompressor nur zu. Das heißt, ich will diese Geräusche, die vom Brustkorb kommen, die du im normalen Mix wegnimmst, weil du einen Low-Cut machst bei 80, 100 oder manchmal 120 Hertz, je nachdem. Billy habe ich sogar gehört, der hat teilweise geht er bis 150 hoch. Also so weit hoch gehe ich nicht, aber ich mache auch schon 80 bis 100 dazwischen. Irgendwo pickel ich mich an. Hinten dran kann ich immer noch mal was wegmachen. Habe aber das zweite Brustkorb-Mikrofon, auch für Sprache zum Beispiel aufnehmen. Zweites Mikrofon direkt hier unten auf dem Brustkorb aufgenommen, auf eine separate Spur. Und ich mache folgenden Trick damit. Deine Stimme klingt viel geiler noch und noch viel dicker, wenn du diese Stimme dann reinpackst, haust sie nochmal auf den dicken Kompressor und machst die ganz leise, minus 30 dB. Das ist ganz minimal. Einfach nur drunter gemischt, dann macht das so ein angenehmes Rum. Ja? Und das verleiht der Stimme in den unteren tiefen Bereich, so 400 Hertz, 300 Hertz, eine wunderbare Dicke. Gerade bei Frauen, wenn sie so da oben, ja, was so, wo du mal sagst, oh Schatzi, das wird so nix. Ja? Du kannst wahnsinnig viel also mit dem Mikrofon machen. Und das mache ich also. Das ist auch so ein kleiner Trick, weil ich habe, wie gesagt, Billy total interessiert verfolgt. Ich fand ihn mega. Wie gesagt, ganz wichtig, wie auch schon das Billy King gesagt hat, so wenig wie möglich beim Aufnehmen machen, sauber mikrofonieren. Mit den Latenzen natürlich, hat er ja auch mal beschrieben, ist zum Problem, aber ich stelle einfach auf 128 Samples runter, raus damit, dann kannst du eigentlich, da passiert gar nichts mehr. Ja, also das ist ein Problem, was ich eigentlich relativ schnell im Griff habe. Ich habe eher immer das Problem mit den, wie die meisten, dass die Künstler alle taub sind und die Kopfhörer bis hinten hin aufknallen. Ich habe auch so Lake People, Kopfhörerverstärker, die sind halt extremst geil, klingen geil. Das ist übrigens der Bruder von Matthias Rhein, der die baut. Und das ist absolut High-End im Kopfhörerbereich im Studio. Klingt geil, aber die machen sich auch da schön laut, weil ich auch die großen Beyer Dynamic, die 1770 und sowas habe. Und auch natürlich die normalen Standarddinger, 77, 99 und so weiter. Aber die machen sich so laut. Und das ist natürlich später Gaten und Wegarbeiten, das Ganze. Das ist schlimmer wie jeder Schnaufer.
Ja, ja.
Weil der hat meistens dann diese Groove und oder was genau da drauf, wo eine Endung vielleicht schön aussehen soll. Das Täh zum Beispiel oder das Päh. Ja, das ist dann nervig. Dann stehe ich ja wahnsinnig. Ich gehe also immer wieder rein, nehme den zweiten Kopfhörer, hänge den kurz dran. Wenn er sich am Einsingen sagt, sing dich mal in Ruhe warm. Und dann stehe ich kurz mit dem Aufnahmeraum und dann sage ich immer, tust du mir einen Gefallen, versuch mir das Ganze ein bisschen leiser. Umso besser klingen nachher deine Vocals, weil ich umso weniger Mist auf der Aufnahme habe. Also, zum Beispiel, damit haben wir Recording abgehakt. Ich mache nicht viel drauf. Nach der Bearbeitung, ich gebe das in der Regel zum Tune weg. Mir ist Melodyne und Autotune alles zu nervig. Ich habe das alles hier im Studio. Mir macht es keinen Spaß. Vocals zu tunen macht mir überhaupt keinen Spaß. Es gibt Leute, so zum Beispiel Billy oder auch Peter Ries oder oder der Bernd Waldstedt, mit dem ich viel arbeite, der Milk & Sugar, Marusha und die ganzen Leute und das oben gemacht hat, der tunet das perfekt durch.
Ja, ich bin auch ein ganz großer Tuner. Ich sage immer, ich achte nur darauf, dass die Emotion beim Sänger passt. Intonationsfehler sind mir scheißegal. Weil die kann ich eh später hindrehen. Ich habe jetzt bei dieser James-Bond-Nummer, der Typ hat eine super geile Stimme, aber hat halt nicht so das perfekte Gehör, wo eine zweite Stimme ist und so weiter. Bevor ich mich da quäle, ich habe alle zweite Stimmen mit Melodyne gemacht, aufgrund der ersten, die ich kopiert habe, absolut, und in Melodyne hingeschoben. Aber es gibt immer unterschiedliche Arbeitsmethoden und die führen zu anderen Ergebnissen. Da gibt es, glaube ich, kein richtig oder falsch und so weiter. Deshalb finde ich es immer,
Thomas,
super spannend.
Ich schicke dir gern Vocals, wenn du magst.
ich bin da so schnell mittlerweile, das kannst du gerne machen.
Ich hasse Vocals tun.
Wollen wir an der Stelle vielleicht nochmal einen Themenswitch machen zu einem anderen sehr spannenden Thema? Bei viele DJ-Tracks, House-Tracks.
Du hast die ersten zwei Geräte aus dem Studio. Da stehen noch 40 Kisten hier hinter mir, guck mal.
Hast du noch ein, zwei Kisten, zu denen du was sagen magst, die dir am Herzen liegen?
Ja, da gibt's ganz geile Sachen, weil da kommen jetzt die Schätzchen kommen jetzt.
Dann bitte.
Also gut, die Schätzchen gebe ich dir kurz mit.
Schatz
Nummer 1.
Ich mache
das ein bisschen Stehnung. Also für mich ganz wichtig auf der Lead-Vocal ist natürlich dann Teletronics LA-2A. Mhm. Das ist also ein Preamp, das ist, ich liebe das Ding. Diese Röhrensättigung, der hat diese RCA-Röhren drin, da achte ich auch drauf. Und das klingt phänomenal. Also den habe ich hier sehr oft im Einsatz. Dann habe ich mir von der Firma Vintage Tools, das ist der Oliver Nauck, der hat dieser ehemaligen Dolphin Studios, sind jetzt Area 58 Studios, und der hat sich darauf spezialisiert, alte Preamps neu aufzubauen. Das heißt, oder Sachen, die du eigentlich so nicht bekommst. Und von denen habe ich mir drei Geräte geholt. Ich habe mir zwei 1176 von Telefunken geholt, in einem 19-Zoll-Gehäuse mit modernen Netzteilen drin, nicht als Kassetten. In einem 19-Zoll-Gerät sind zwei Stück innen drin. Das gleiche habe ich von Lavo, aus der großen Lavo-Konsole. Die Übertrager und Preamps, ganz schnelle Preamps. Und ich habe mir aus der ganz großen Studer-Konsole die parametrischen EQs ausbauen lassen und habe mir zwei Mastering-EQs davon bauen lassen, mit separaten Netzkleinen. Und das merkst du halt, das ist so englischer Sound. Wenn du da bei 10 Kilohertz die Höhen reingibst auf deinen Mix, auf die Summe, mega. Das ist eine wichtige Kiste. Dann habe ich hier ein TubeTech, ein Summierer, der auch nochmal extrem geil klingt. Den schiebe ich als erstes eigentlich in die Summenkette ein. Und weil der macht, holt er mir mit dem Pegel nochmal ein bisschen runter, so 10 dB. Das senke ich schon mal ein bisschen ab. Und er macht es unwahrscheinlich schön, crispy, und er macht es tief. Er macht es nicht breit, aber tief. Er versorgt den Mix mit Tiefe. Dann geht's auch bei mir schon weiter. Dann hast du natürlich die ganzen Sachen. Meine Übertrager sind übrigens wichtig für die externen Geräte. Ich war hin und her am Überlegen, ob ich das Ganze mit Pro Tools mache, also mit dem HTX-System, was eigentlich auch sehr, sehr gut ist. Aber ich hatte mich damals entschieden, weil ich von David Garrett die ganzen RMEs gekauft habe, den Stargeiger. Mhm. Der hat einen Ü-Wagen und die waren aufgebaut mit den Mix-Desis. Das heißt, in zwei Höheneinheiten sind jeweils 8 Mikro-Preamps drin gleichzeitig. Und davon habe ich 6 Stück hier. Oh, also 6x8 Mikro-Preamps sind zwar schweineteuer. Meine Anbindung vom Rechner ist MADI, also über MADI-Protokoll fahre ich das Ganze, weil es halt sehr stressfrei ist. Und das macht extrem Spaß. Das heißt, meine Preamps gehen praktisch in andere Preamps und dann kann ich nochmal entscheiden, in den Mix-Studies setze ich die nochmal drauf oder lasse ich es einfach nur durchlaufen. Und dadurch kann ich diese hohe Qualität der Geräte halt nutzen. Und was auch ganz wichtig ist, meine analoge Kiste nützt mir nichts, wenn ich digital arbeite und bei 0 dB Schluss ist. Mhm. Und deswegen habe ich die Mix-Desis. Das heißt, die Mix-Desis sind eigentlich wie mein analoges Pult, die dafür sorgen, also wir wissen das, ein Bass oder eine Kick kommt richtig erst, wenn sie mal so 10, 20 dB Plus hat und dann vom Kompressor angenagelt wird und sie zieht zu, dann kriegt sie diese Dicke, die kriegst in jedem Mix dann nach vorne. Und genau das mache ich hier mit den Geräten, auch mit Vocals. Ich habe teilweise plus 10, plus 20 dB drauf auf den Nummern und es klippt nichts bei. Also digital heißt 0, Overload, Feierabend, das war's. Ja? Und hier im analogen Bereich bediene ich mich halt einfach der Kraft der Analoggeräte. Die nutze ich dann und dann sind die RMEs drin. Und so geht es auch genau weiter. Ich habe dann diese ganzen Kisten hier. Also ich habe dann auch noch einen LA-3A, einen Stereo-Kompressor, den ich also auf der Summe nehme. Auch ein Mindprint ist hier im Studio, um mit Röhren EQ auch mal zu arbeiten, wenn ich das will. Und meine Effektgeräte sind ganz wichtig. Also ich habe einen klassischen 480er Lexikon, aber mit der Gold Card. Mhm. Da sind also auch diese alten 224 halt drin. extrem geil für Chöre, extrem geil für irgendwelche Schlagzeugeffekte. Wo da gibt es auch den PCM90 und das sind auch ganz spannende Kisten. Mal so ein Real Room. Also wenn du keinen Raum hören willst, aber du willst dein Schlagzeug immer einfach, dass es im Mix beeindruckend ist, dann setze ich das in so ein Real Room rein. Das heißt, das sitzt einfach nur im Raum in der Gruppe und dadurch, dass es im Raum ist, so ein bisschen isoliert ist vom restlichen Mix, steht das ganz vorne. Also das nutze ich sehr gern. Aber mein Hauptteil zum Aufnehmen ist Precasti M7. Ist für mich weltweit der beste Hall inzwischen. Alle großen Studios benutzen Precasti M7 als Hauptteil, weil du hast eine extrem geile Vocal Plate oder einen Hall drauf, der extrem gut ist. Und dann hast du natürlich noch die alten Verdächtigen. Den liebe ich auch, den habe ich extra machen lassen wieder. Das ist der Eventar, der H3000. Aber ich habe kein H3000, das Gehäuse ist nur H3000. In dem Gerät steckt ein H3500 drin.
Kai, ich könnte dir stundenlang zuhören. Und das werden wir auch, denn in 2 Wochen geht's weiter. Da wird uns Kai noch viel mehr erzählen. Verpasst das nicht. Thomas Foster, Musikproduktion. Bis dahin immer kreativ und vor allen Dingen gesund bleiben. Cheers! Wenn ihr gerne Musik produziert, dann braucht ihr bestimmt regelmäßig coole Audio-Samples bzw. Loops. Und da solltet ihr euch einmal Mugent.com anschauen. Mugent schreibt man M-U-G-E-N-T, das kommt von Musically Intelligent. Hier findet ihr die absolut authentischen Standard-Drum-Sounds, also Kicks, Snares, Hi-Hats, Claps etc. Im Bereich Techno, House, EDM und vielen anderen Musikstilen. Ihr findet dort komplette Beats, Vocal Samples, Gitarren, Bässe und vieles mehr. Und das absolut Coole daran ist, alles ist gratis und ihr habt die Rechte, es für eure nächste Produktion zu verwenden und diese natürlich auch auf Spotify, iTunes und Co. zu verwenden. Einfach auf Mugent.com gehen, suchen, finden, downloaden und dann einfach in eure DAW hineinziehen. Mugent.com, it's time to make music.